So, lehnt euch jetzt ein bisschen zurück, nehmt euch die schöne warme Decke, entspannt euch, es wird gleich ein bisschen länger dauern. Ich habe euch eine kleine Lehrpredigt mitgebracht, Dinge, die mich in meinem Leben schon ganz oft begleitet haben, die mir Gedanken gemacht haben, die mir manchmal auch Probleme bereitet haben, also lasst euch einfach mal ein Stück überraschen. So. Jetzt muss ich auch genug Platz haben. Ich lese euch ein Wort aus dem 1. Johannesbrief, 1. Johannes 3, Vers 1. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt. Denn wir dürfen nicht nur seine Kinder, denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. Als seine Kinder sind wir Fremde für diese Welt, weil Gott für sie ein Fremder ist. Der Johannes gilt ja oft so als der Lieblingsjünger Jesu. Und wenn ihr Johannes lest, dann lest ihr viel über Liebe, über Annahme, über die Liebe Gottes. Also man könnte fast sagen, Johannes war so der Liebesjünger Jesu, auch in dem, was er so weitergegeben hat. Meine Frage bei diesem Vers ist allerdings, und vielleicht geht es nur mir so, er vergleicht ja hier so Gott mit einem Vater und unser Verhältnis zu ihm, wie das Familienverhältnis, was so in unseren Familien eben bekannt ist, Vater, Kinder, all das gehört so dazu, natürlich auch irgendwo das Mutterbild. Und da ist jetzt die Frage, was ist eigentlich ein Vater? Ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, dass mein Vater relativ früh gestorben war. Ich war 8, da ist mein Vater gestorben. Von daher ist mein Vaterbild recht dürftig. Alles das, was ich erlebt habe über meinen Vater, ist unbewusst. Das ist mir irgendwann mal klar geworden. Also mit 8 ist man noch nicht so weit, jedenfalls war ich es nicht, zu abstrahieren, also etwas objektiv zu beurteilen, andere Menschen objektiv zu beurteilen. Da ist man sehr emotional noch so an den Vater oder an die Mutter gebunden. Man hat so kein, ja, dass man jetzt sagt, ja, mein Vater war jetzt so und so oder mein Vater war jetzt so und so. Das konnte man jetzt so sachlich in dem Sinn gar nicht wiedergeben. Was bei mir ganz stark hängen geblieben ist, ist, dass mein Vater sehr launisch war. Dass man ihn mal auf einem guten Fuß erlebte, dann war das ein super Vater. Und im nächsten Moment konnte er wieder ganz anders sein. Ganz, ganz anders. Also das ist bei mir so einfach nur emotional. Jetzt nicht, dass ich das jetzt festmachen könnte. Oder auch, dass ich jetzt sagen könnte als Kind, er war so, weil er das und das erlebt hatte oder wie auch immer. Kann ich als Kind nicht nachvollziehen und muss ich auch gar nicht. Aber was mir dabei klar geworden ist, als ich mich dann für Jesus entschieden habe, da ist mir etwas passiert, ja, vielleicht geht es euch genauso, dass ich mit Gott, den Vater, wenig anfangen konnte. Für mich war Jesus die Hauptperson. Ist sie ja natürlich auch irgendwo ein Stück weit. Und das Vaterbild habe ich immer so ein Stück beiseite gesetzt. Ich habe mich dann immer gewundert, weil die in der Gemeinde immer so über ihren Vater gebetet haben. Ja, himmlischer Vater, und so gingen dann die Gebete immer. Und das war für mich irgendwie komisch. Ich wusste damit nicht so wirklich, was anzufangen. Naja, und für mich war Jesus mein Freund. Mit Freundschaft konnte ich etwas anfangen. Freunde hatte ich, gute Freunde sogar, Freunde, die so mit einem durch dick und dünn gingen. Und damit konnte ich was anfangen. Jesus war mein Freund. Und Jahre später erst, eigentlich erst als ich so ins reifere Alter kam, fing ich an, darüber nachzudenken, wer ist Gott, mein Vater eigentlich? Für mich war das immer eins, so wie ein Brei. Ja, klar, Dreieinigkeit denkt man vielleicht auch so. Und so ist mir dann auch auf einer Konferenz mal klar geworden, da ging es um das Vaterbild. Mein Vaterbild ist nicht in Ordnung. mein Bild von Gott als den Vater stimmt irgendwie nicht. Irgendwie mache ich da was falsch. Weil mit Gott, den Vater, konnte ich, wie gesagt, nichts anfangen. Und so habe ich mir dann die Frage gestellt, wie war mein Vater eigentlich? War er streng? War er gleichgültig? War er immer sehr beschäftigt? War er liebevoll, verständnisvoll? Handelte er wirklich oder redete er nur? Hat er mich überfordert, mehr Leistung von mir gefordert, als ich eigentlich geben konnte, so schulisch oder wie auch immer? Oder hat er mich unterfordert, dass er sagte, ja, das schaffst du ja sowieso nicht und lass mal, du musst das ja auch nicht und so, ja. Oder hat er sich um mich bemüht? Auch so ein Ding. War er jetzt daran interessiert, meine Liebe zu gewinnen? Also hat er irgendwie Interesse an mir gezeigt? Oder hat er sich eher weniger um mich gekümmert? Und ich denke mal, diese Fragen sollten wir uns stellen, weil die sind eigentlich sehr wichtig. Mir geht es also jetzt nicht darum, unsere Väter in die Pfanne zu hauen, in irgendeiner Weise. Das ist überhaupt nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, dass ihr euch mal drüber Gedanken macht, weil wir übertragen nämlich, und das ist mir so gegangen, und ich schätze uns allen irgendwo so, wir übertragen unser Vaterbild, was wir uns über Gott, den Vater, gemacht haben, über unseren leiblichen Vater gemacht haben, bewusst oder unbewusst, auf Gott, weil Gott ja unser Vater ist. Das ist er ja auch, aber dieses Bild, was wir von Gott gemacht haben, das hat sehr viel auch mit unserem Vaterbild zu tun, was wir von unserem menschlichen Vater haben. Und jeder von uns hat einen anderen Vater. Also man kann jetzt nicht sagen, wir haben alle dasselbe Bild von unserem Vater. Und so haben wir auch alle ein bisschen ein anderes Bild von Gott, unserem Vater. Nur mal so als Beispiel jetzt, stellt euch mal vor, euer Vater ist erfolgreicher Geschäftsmann oder im Beruf sehr erfolgreich und er glänzt zu Hause mit Abwesenheit. Ja? Jeder, der weiß, dass man, wenn man viel Geld verdient, dann ist man auch wenig da. Der Chef fordert und er fordert meistens Zeit. Also kann es sein, dass dein Vater wenig zu Hause ist oder wenn er zu Hause ist, dann ist er abgeschlafft und müde, legt sich vielleicht viel hin, am Wochenende ist er nicht ansprechbar. Und so ist er eigentlich wenig da. Einzig, wenn die Mutter, die sich ja um die Erziehung kümmert, irgendwie nicht weiterkommt. Vielleicht kennt ihr solche Situationen. Dann muss der Vater die Disziplinarmaßnahmen durchführen. Ja? Der Sohn pariert nicht, die Tochter macht nicht, was sie soll. Und jetzt muss der Vater ein strenges Wort führen. Vielleicht sogar auch schlagen, wer weiß, ich weiß es nicht, wie ihr das erlebt habt. Und das hat zur Folge, dass unser Vaterbild eher das Bild ist, dass Gott irgendwo da oben ist und nur dann in Erscheinung tritt, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Sonst ist er nicht da. Das ist so dann das, was wir daraus ziehen, an unbewussten Dinge, die wir uns daraus zurechtbringen. Natürlich hat das dann etwas damit zu tun, die Mutter ist ja wenigstens da. Die Mutter kümmert sich ja und ist vielleicht auch liebevoll und rücksichtsvoll den Kindern gegenüber. Das gleicht das natürlich wieder aus. Aber unser Vaterbild, also unser Bild, von dem Gott ja irgendwo abhängig ist, sage ich jetzt mal, ist dann eben dieses, dass Gott eben nie da ist, dass er eigentlich kein großes Interesse an uns zeigt. Und das ist dann das, was wir irgendwo daraus ziehen. Oder es gibt auch bestimmte religiöse Ansichten oder Lehren, die unser Vaterbild beeinflussen. Es kann ja sein, dass wir denken, Gott erwartet stets Leistung. Ja? Wir haben so dieses Vaterbild, Gott ist der Chef unserer Firma. Und manchmal machen Christen ja auch den Fehler und behaupten, eine Gemeinde ist wie eine Firma. Ein absoluter Wahnsinn, würde ich sagen. So ist Gemeinde nie gemeint. Gemeinde hat nie ein Bild einer Firma gehabt und darf es auch gar nicht. Aber das ist jetzt nur mal nebenbei. Jetzt stellt euch aber vor, ihr denkt, Gott ist der, der Leistung fordert. Ich bin ein Sklave des Herrn oder ein Knecht des Herrn. Hört sich nicht ganz so schlimm an, aber meint faktisch dasselbe. Jetzt ist dein Bild von Gott, den Vater, natürlich der eines Leistungsverlangers. Er verlangt von dir Leistung. Ja? Wenn du nicht mindestens eine Stunde am Tag betest, wenn du nicht mindestens ein Kapitel in der Bibel am Tag liest, wenn du nicht mindestens zwei Leute in der Woche vom Glauben überzeugst oder zumindest mit ihnen redest, wenn, und dann kommst du unter so einem gewissen Leistungsdruck und hast vielleicht das Gefühl, dass Gott immer nur von dir fordert. Er fordert. Ja? Wenn du nicht parierst, erreichst du keine Liebe bei ihm. Und du wirst mit Liebesentzug oder mit Ignoranz bestraft. Oder wir denken, Gottes Zorn muss mit Opfer beseitigt werden, gemildert werden. Ja? Auch das ist ja so eine Vorstellung, die wir ja aus dem christlichen oder aus dem jüdischen Bild gar nicht ableiten können. Aber viele andere Religionen haben ja dieses Bild, dass der Gott besänftigt werden muss durch Opfer. Wenn ihr euch in andere Religionen umschaut, dann seht ihr, dass es dieses Gottesbild eigentlich sehr, sehr häufig gibt. Dass also der Gott mit Opfern bis hin zu Menschenopfern besänftigt werden muss, damit wir wieder ihn als gnädig stimmen. Und das ist dann vielleicht auch so ein Gedanke, der sich so in unseren Kopf festgesetzt hat, dass wir denken, ich kann von Gott eigentlich in meinem Leben nichts erwarten. Warum? Weil ich nicht so bin, wie Gott mich haben möchte. Und jeder, der so ein klein bisschen ehrlich mit sich selbst umgeht, der wird merken, naja, Anspruch und Wirklichkeit, das sind schon ziemlich zwei verschiedene Dinge. Also was soll ich von Gott erwarten? Was soll er mir geben? Ich kann Gottes Anspruch nicht erfüllen. Ja, wenn ich ehrlich bin. Natürlich gibt es auch Menschen, die dann heucheln und denken, ja, so schlecht bin ich ja auch nicht, wenn ich mich so mit anderen vergleiche. Aber wer sich mit anderen vergleicht, wisst ihr ja, der ist entweder, wie das mit Garfield ist, ihr kennt dieses Bild von Garfield, oder? Garfield sitzt vor einem Nilpferd und sagt, so dick bin ich doch gar nicht. So kann man sich natürlich auch vergleichen. Aber ich denke mal, so ist Gott nicht. Darum ist es so wichtig, sich einmal Gedanken darüber zu machen, wie ist unser Vater denn wirklich? Ja? Und jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr mal euren eigenen Vater, jetzt nicht bös gemeint, ein Stück beiseite schiebt und euch mal darüber Gedanken macht, was sagt denn eigentlich die Bibel über Gott? Wer ist Gott eigentlich? Wer ist der Gott, der 4000 Jahre, überlegt euch mal die Zahl und lasst sie euch mal durch die Zunge gleiten, 4000 Jahre mit dem Volk Israel es ausgehalten hat, ohne dieses Volk völlig zu vernichten. Ja? Das ist mir mal klar geworden. Weil man sagt ja immer, das Alte Testament ist so blutrünstig und Gott, der große strafende Gott. Aber wenn ihr das mal im Zusammenhang lest, was hat Gott da ertragen mit diesem Volk? 4000 Jahre hat er dieses Volk ertragen. Und das ist kein leichtes Volk. Ja? Ich will nicht sagen, dass wir besser sind, keine Frage. Aber überlegt euch mal die Relation. 4000 Jahre hat dieses Volk ständig gegen Gott rebelliert, hat ständig nicht das gemacht, was es sollte, hat sich gegen Gott gewandt, hat seine Ratschläge und Vorschläge ignoriert, hat eigene Wege gegangen und. Ja? Und viel von dem, was dem Volk Israel widerfahren ist, ist gar nicht Gottes Schuld oder Absicht oder durch seine Bemühungen entstanden, sondern ich sage es mal ganz krass, durch ihre Blödheit. Ja, Sie haben sich das selber zuzuschreiben, weil sie einfach Dinge gemacht haben, die nicht im Willen Gottes waren. Und ihr wisst ja selber aus eigener Erfahrung, wenn ihr Dinge tut, die nicht in Ordnung sind, dann müsst ihr dafür auch gerade stehen, oder? Wenn ihr bei Rot über die Ampel fahrt, dann ist das keine Strafe Gottes, wenn euer Führerschein weg ist, oder? Dann ist das Folge eures Fehlverhaltens gewesen. Und das meine ich damit. Also oft ist es beim Volk Israel auch so gewesen. Und auch im Neuen Testament lesen wir eigentlich viel mehr, wie Gott ist, als dass er der strafende, zornige Gott ist. Und da möchte ich mit euch mal so ein bisschen einsteigen und euch mal zeigen. Das Erste ist, was die Bibel ja sagt, ist, wir sind in der Lage, Gottes Art ein Stück zu erfassen, wenn wir uns Jesus anschauen. Was hat Jesus gesagt? Ich und der Vater sind eins. Das heißt, wenn ich mir das Leben Jesu anschaue, seine Art und seine Weise, dann weiß ich schon mal ein Stück weit, da ist eine gewisse Ähnlichkeit. Das ist ja mit unseren Kindern wahrscheinlich auch so. Eure Kinder werden ja auch so sein wie ihr. Ja? Trotz aller Erziehung machen sie immer das, was ich ihnen vormache, oder? Das ist ja so der Leitspruch eines geplagten Elternteils. Und so ist es bei Jesus ja auch. Wir sehen dann an ihm, wie wir den Vater sehen können. Und viele Eigenschaften sehen wir an Jesus. Schauen wir uns das mal ein Stück an. Ein Vater hat ja eine ganz gewisse Aufgabe in der Familie. Ich sage jetzt mal ein bisschen traditionell. Ein Vater ist ja so für die Stillung der Bedürfnisse der Familie ein Stück verantwortlich. Jedenfalls so im traditionellen Frau-Mann-Bild. Ja? Worum soll sich der Vater kümmern? Er soll unsere Bedürfnisse stillen. Da gibt es so eine schöne Stelle. Römer 8, Vers 15 habe ich hier. Moment, wo habe ich so aufgeschrieben? Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er macht euch vielmehr zu Gottes Kindern. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Vater, lieber Vater. Also Gott fängt jetzt an, uns nahe zu kommen. Römer 8, Vers 15. Ihr könnt euch die Bibelstellen aufschreiben oder sie euch nachher anhören, wenn aufgenommen wird. Das ist das eine. Also wir sind jetzt in eine Familie hineingeboren und sind Kinder Gottes. Und jetzt geht es darum, diese Bedürfnisse zu stillen. Wir sind also nicht mehr als Knechte unterwegs, sondern als Kinder. Ihr kennt den Unterschied, oder? Ein Knecht ist eine, ja, ich möchte mal sagen, europäische Bezeichnung für einen Sklaven. Ein Knecht, das war jemand, der selbst kein Land hatte, kein Geld hatte, der musste bei einem Bauern arbeiten, hatte weniger Rechte, wesentlich weniger Rechte jetzt als ein Bauer oder Bürger. Und meistens waren das Leibeigene. Also das heißt, das, was mit ihnen geschieht, bestimmte ein anderer. Und das ist für mich einfach nur eine verschönerte Bezeichnung für einen Sklaven. Also ein Mensch ohne Rechte, der tun musste, was der Herr, sein Herr, ihm zu sagen hatte. Ich bin immer ein bisschen erstaunt, wenn Christen sagen, ich bin der Knecht Gottes. Hört sich zwar alles sehr geistlich an, ist aber falsch. Sind wir nicht mehr. Wir sind keine Knechte Gottes. Knechte Gottes, sagt die Bibel ganz klar, wissen nicht, was Gott will. Ja, haben keine Ahnung, sie tun nur Befehle ausführen. Und das ist eben nicht das, was Gott von uns möchte. Gott möchte keine Knechte. Jetzt mal ganz ehrlich gesagt, die hat er genug. Ja, die Engel tun, was er will. Die haben keine Chance, sich dagegen aufzulehnen. Und was soll er mit noch mehr Knechten? Ja? Knechte möchte Gott nicht. Gott möchte Kinder, uns als seine Kinder. Und das ist schon mal wieder so ein Bild, dass Gott eben anders ist. dass Gott eben eine gewisse Vorstellung hat. Er möchte nicht als, ja, als Chef hier in der Gemeinde fungieren, sondern als Vater. Als Vater. Das heißt, er möchte mit euch eine vaterliche oder, ich möchte mal sagen, familiäre Beziehung eingehen. Das ist sein Wunsch. Wir sind also Gottes Kinder. Gott hat uns angenommen und er lässt sich von uns Papa nennen oder Papi oder Vater, wie je nachdem, wie du das gerade so empfindest. Du darfst also richtig einen Kosename für Gott dir ausdenken. Aber nicht dieser Name ist entscheidend, sondern das, was in deinem Herz ist. Auch wenn du Gott respektvoll entgegentrittst, dann soll dieser Respekt nicht Angst sein, sondern er soll ein bisschen vielleicht Ehrfurcht, aber nicht unbedingt Angst. Denn Angst hindert dich, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Darum sollte diese Angst verschwinden. Diese Angst hat nichts mit Gott zu tun. Und darum habt ihr jetzt einen Vater, mit dem ihr zu tun habt. Einen Vater. Wie gesagt, für mich ist das alles eine Sache gewesen, die recht neu oder anders war, weil mein eigener Vater so eigentlich nicht war. Und so fängt Gott jetzt an, unsere Bedürfnisse zu stillen. Und welches ist das größte Bedürfnis eines Menschen? Genau. Ich habe es so ganz leise gehört. Liebe. Genau. Das ist sein seelisches Bedürfnis. Ich hatte es euch ja schon mal gesagt. Irgendwo in Russland haben sie mal versucht, Babys großzuziehen, haben ihnen alles gegeben, Windeln gewechselt und haben ihnen aber keine Liebe gegeben. Also die haben nicht mit denen gekuschelt, die haben die nicht liebevoll behandelt, sondern das war alles recht mechanisch. Die Kinder sind gestorben. Ja, obwohl sie genug zu essen, zu trinken hatten, die haben das einfach nicht geschafft. Und das ist ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen, geliebt zu werden. Mal jetzt ganz ehrlich gesagt, warum haben Kinder so süße, große Augen? Hä? Damit wir darauf abfahren, oder? Wer kann einem Kind widerstehen, wenn uns das mit seinen großen Augen anlächelt? Da schmilzt doch jeder Mensch dahin. Und das ist auch genau das Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Er möchte geliebt werden. Johannes 16, Vers 27. Denn der Vater liebt euch, weil ihr mich liebt und darum daran glaubt, dass ich vom Vater gekommen bin. 2. Thessalonicher 2, 16. Unser Herr Jesus aber und Gott, unser Vater, der uns seine Liebe geschenkt hat und in seiner Barmherzigkeit einen Trost und eine Hoffnung für alle Zeiten gegeben hat. Ich habe hier noch mindestens mehr Stellen. Ich nenne sie mal alle. Ihr könnt sie euch zu Hause dann mal in Ruhe durchlesen. Römer 5, Vers 8, 1. Johannes 4, Vers 16, Johannes 10, 27 und Johannes 10, 30, Hebräer 13, Vers 5, Hebräer 13, Vers 6, dann aber Psalm 73, 23 und 24. Jetzt aber bleibe ich immer bei dir und du hältst mich bei der Hand. Du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Das ist Gott. Merkt ihr, wie ja, Gottes Art, seine Liebe zu uns heil machen soll? Es ist sein Grundbedürfnis und es ist so, so wichtig. Es ist ganz, ganz wichtig. Es gibt in der Psychologie ein Problem mit Menschen, die nicht geliebt worden sind oder enttäuscht worden sind. Sie haben kein Grundvertrauen. Dieses Grundvertrauen ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die unsere Eltern unseren Kindern, den Kindern mitgeben. Wenn das Grundvertrauen fehlt, dann sind diese Menschen nicht in der Lage, ihr Leben zu leben. Sie haben weder Selbstvertrauen, noch haben sie Vertrauen zu anderen Menschen. Soziale Phobien und Ähnliches entstehen dort. Sie sind nicht leistungsfähig. Sie können eigentlich ja, sich nur in irgendeine Ecke setzen und vor sich hin starren. Das ist natürlich in verschiedenen Abstufungen da. Aber wenn dieses Grundvertrauen nicht da ist, dann fehlt ihnen was. Und dieses Grundvertrauen ist, jedenfalls nach psychologischem Lehrbuch, nicht ersetzbar. Es ist nicht heilbar. Wenn das nicht da ist, dann ist das nicht da. Das fehlt. Also eine psychologische Methode, um Grundvertrauen wiederherzustellen, gibt es faktisch gesehen nicht. Ja, es ist nicht, menschlich nicht möglich. Aber wenn du dir vorstellst, dass Gott, der Vater, dich liebt, dann ist das zwar, ich sage es mal vorsichtig, eine Krücke, ja, aber diese Krücke ist wesentlich stabiler als das, was deine Eltern dir mitgeben können. Und so ist es, wenn du Christ wirst, doch heilbar, dieses mangelnde Grundvertrauen. Und das meine ich hiermit, wenn wir einmal uns damit beschäftigen, dass Gott, der Vater, unsere seelischen Bedürfnisse stillt und das wirklich auch möchte, dann gibt es etwas, was unserer Seele gut tut, was uns heilt, was uns zurechtbringt, was uns etwas gibt, was wir brauchen. Wir haben sonst keine Chance, weil so wie Gott, der Vater, uns liebt, so liebt uns niemand. Die besten Eltern können das nicht, aber Gott, der Vater, kann das. Er liebt uns und er gibt uns, was wir brauchen. Unser Bedürfnis nach Schutz, Geborgenheit, alles das werden wir von Gott bekommen. Er ist unser Vater. Ich habe ein Erlebnis gemacht, aber vielleicht habe ich euch das schon erzählt, was mein Vater gut gemacht hat. Er hat nämlich sich für mich eingesetzt. Wir hatten damals in unserem Hochhaus noch Kohleöfen. Und Kohleöfen, da musste der Schornsteinfeger kommen und die Schornsteine reinigen. Und dabei entsteht sehr viel Ruß. Und dieser Ruß, den hat dieser Schornsteinfeger dann in so einem Eimer vor die Tür gestellt. Hatte ich es euch schon erzählt? Naja, jedenfalls habe ich dann, wie man so als Kind ist, mit meinem Freund zusammen meinen Schuh in diesen Kohleeimer rein und dann an die Wand, ja, schöne schwarze Kreise gemacht. Die kriegt man, glaube ich, nicht mehr ab, oder? Kann das sein? Und die Nachbarin hat das wohl irgendwie gesehen. Und dann hat meine Nachbarin uns verpfiffen bei meinem Vater. Und mein Vater kam ins Waschzimmer rein. Ich habe mir gerade die Hände gewaschen, hat sich meine Hände angeguckt. Die waren natürlich schneeweiß, weil meine Schuhe waren ja der Übeltäter, nicht meine Hände. Und dann hat er die Nachbarin kurz und klein gemacht, ja. Die passte nachher nicht mehr unter die Tür durch, also die passte unter die Tür durch, aber im geschlossenen Zustand. Ja. Also der hat sich für mich eingesetzt. Und glaubt mir, ich war zwar schuldig und hatte eine Riesenangst, aber das hat mir gefallen. Glaubt ihr mir das? Mein Vater hat sich für mich eingesetzt. Der hat sich für mich eingesetzt. Klar, ich war schuldig, ich habe Mist gebaut, aber da war jemand, der hat mir Schutz gegeben. Und dieser Schutz, das ist unser Gott. Und wenn ihr mal so in der Bibel lest, ohne jetzt Vorurteile zu haben, was hat Gott denn gemacht? Hä? Ein Abraham zum Beispiel hatte eine wunderschöne Frau, wo andere Männer sehr erpicht drauf waren, diese schöne Frau kennenzulernen. Und weil er das wusste und nicht wollte, dass die eher ein Stück kürzer gemacht worden ist, hat er sie als seine Schwester ausgegeben. Er hat gelogen. Was hat Gott gemacht? Selbst schuld, Junge. Wenn du lügst, dann helfe ich dir nicht. Ja? Du hast dich nicht zu deiner Frau bekannt. Du hast dich nicht zu mir bekannt, du hast mir nicht geglaubt. Hätte er doch sagen können, ja? Oder modern ausgedrückt, du hast keinen Glauben, deswegen wirst du nicht gesund oder du hast das nicht und wirst deswegen nicht. Aber was hat Gott gemacht? Er hat diesem Pharao oder wer das jetzt auch immer war, tief ins Gewissen in einem Traum gesprochen. Der hat so viel Schiss bekommen, der arme Kerl. Der hat die Frau ganz schnell wieder zurück, ja, ohne sie anzufassen. Gott hat sich zu Abraham gestellt, obwohl er schuldig war. Und dieses Erlebnis kann ich voll nachvollziehen. Könnt ihr das glauben? Das kann ich innerlich und gefühlsmäßig nachvollziehen, wie sich der Abraham gefühlt hat. Der fand das bestimmt toll. Gott stellt sich zu mir, obwohl ich nicht würdig bin, dass er sich zu mir stellt. Er stellt sich einfach zu mir. Er lässt eine 5 gerade sein und sagt, ich bin trotzdem für dich da. Und das fand ich so toll. So ist Gott zu uns. Aber er stillt nicht nur unsere seelischen Bedürfnisse, sondern er kümmert sich auch um die ganz normalen menschlichen Bedürfnisse. Lest einmal Matthäus 6, 25 bis 34. Ich lese es mal in Auszügen. Da steht, darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Essen, Trinken und Kleidung. Leben bedeutet mehr als Essen und Trinken und der Mensch ist wichtiger als seine Kleidung. Seht euch die Vögel an, sie sehen nichts, sie ernten nichts, sie sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und dann geht es nochmal um die Sorgen, dass wir den Sorgen keinerlei Lebenszeit hinzufügen können, je mehr wir uns auch sorgen. Und so ist unser Vater im Himmel. Das ist etwas, was wir in letzter Zeit sehr stark erleben. Gott kümmert sich um unsere Bedürfnisse. Und gar nicht mal schlecht. Ja? Wir können nicht sagen, dass wir in die unterste Gesellschaftsschicht, jedenfalls was das Finanzielle angeht, gehören. Gott kümmert sich um uns. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht warum, aber er kümmert sich. Er kümmert sich ums Schlafen, ums Essen, ums Trinken und um all diese Dinge, die ja eigentlich so banal und so wenig geistlich sind, aber er kümmert sich darum und das finde ich so schön. Gott kümmert sich um diese Dinge. Also braucht man sich, wenn man einen Vater hat, nicht darum zu kümmern. Habt ihr schon mal gehungert, ihr Jüngeren? Haben eure Eltern euch vor einen leeren Kühlschrank gesetzt und gesagt, kümmert euch drum, dass der mal voll ist? Nein, natürlich nicht. Das würde auch keiner tun. Aber das ist das, was Gott möchte. Er kümmert sich um unsere Bedürfnisse. Und er kümmert sich auch um unsere geistlichen Bedürfnisse. Auch das, wir haben ein inneres Loch. Wir brauchen Gott, Gottes Gegenwart. Wir brauchen ihn. Und so ist es auch, dass wir Frieden haben wollen. Wir brauchen diesen inneren Frieden, Johannes 14, Vers 27. Auch wenn ich nicht mehr bei euch bleibe, sagt Jesus, sollt ihr doch Frieden haben. Mein Frieden gebe ich euch, ein Frieden, den euch niemand auf dieser Welt geben kann. Seid deshalb ohne Sorge und ohne Furcht. Oder Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da etwas vorenthalten? Römer 8, 32. Gott kümmert sich um diese Bedürfnisse. Er kümmert sich um alles. 2. Petrus 1, Vers 3. Gott hat uns alles geschenkt, was wir brauchen, um zu leben, wie es ihm gefällt. Denn wir haben ihn kennengelernt. Er hat uns in seiner Macht und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Also alles das, was du brauchst, auch an geistlichen Dingen, gibt er dir. Gibt er dir. Und das ist so schön. Dann könnt ihr noch weiter lesen. Johannes 1, 17, Matthäus 7, Vers 11. Wenn schon ihr hartherzigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Matthäus 7, Vers 11. Das ist sein Vater, oder? Er kümmert sich um uns. Er kümmert sich einfach um uns. Er ist für uns da. Allerdings ist ein Vater ja auch jemand, das dürfen wir nicht verschweigen, der immer super einverstanden ist mit allem, was unser Leben so angeht, oder? Es gibt ja auch Situationen, in denen ein Vater korrigieren muss, wo wir merken, das Leben, wenn das Kind jetzt so weitermacht, läuft in eine Richtung, die ihm schadet. Und genau das macht Gott eigentlich auch. Das nennt man Erziehung. Erziehung ist kein so toller Begriff. Keiner möchte erzogen werden. Keiner möchte korrigiert werden. Keiner möchte zurechtgewiesen werden. Das weiß ich. Aber es gehört doch dazu. Ein Baby muss lernen zu teilen. Ein Baby kann das von sich aus nicht. Ein Kind muss Dinge lernen, die es als nicht naturgegeben in sich hat. Und das ist in uns allen so. Wir müssen lernen. Und ich habe gemerkt, das Leben geht eigentlich über alle Lebensbereiche hinweg. Du kannst 80 sein und musst noch was dazulernen. Dinge, die du falsch gemacht hast, Dinge, die du vielleicht in deinem Leben falsch gesehen hast, ablegen und andere Dinge aufnehmen. Also Lernen gehört eigentlich dazu. Und Erziehung soll uns dabei helfen. Und so ist der Vater auch. In Psalm 32, Vers 8 steht: Und du sprichst zu mir, ich will dich lehren und dir sagen, was du leben sollst. Ich berate dich, ich verliere dich niemals aus den Augen. Das ist eigentlich Erziehung. Beratung, sagen, was gut ist, sagen, was man machen soll und diese Dinge zu tun. Und das ist das, was Gott eigentlich möchte. Er möchte uns mit den Augen leiten. Das ist so sein Wunsch. Aber wir wissen, wie das so ist. Ihr seid ja alle selbst irgendwo Eltern, dass das nicht immer so ganz funktioniert, oder? So mit den Augen leiten. Bei manchen funktioniert es, bei anderen muss man die Augen erstmal dahin bringen, dass sie einen anschauen, ne? Weil sie dann doch manchmal wegsprechen oder wegschauen. Und Gott macht es ähnlich. Bei einem Fehlverhalten von uns spricht er mit uns. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal spricht er durch andere Menschen, die dann etwas sagen: Du, das war aber, glaube ich, jetzt nicht so ganz gut, was du da gemacht hast. Ja? Das ist schon oberpeinlich, wenn das jemand anders sagt, oder? Wenn er uns korrigiert oder auf einen Fehler aufmerksam macht. Manchmal spricht er aber auch durch ein gewisses Gefühl. Ich habe also gelernt, sobald ich unruhig werde über eine Sache, bin ich in Gefahr, etwas zu tun oder mich in irgendwas zu verstricken, was nicht gut ist. Das habe ich ganz oft in meinem Leben erlebt. Dass, wenn ich über eine Sache nicht zur Ruhe komme, dann sollte ich besser die Finger davon lassen. Erstmal abwarten vielleicht, nicht sofort die Entscheidung fällen und so weiter. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr so irgendein Geschäft abschließen wollt und der Verkäufer drängt euch. Ja? Er setzt euch unter Druck. Ja, aber ich habe nur noch 2 Stück und wenn ihr das jetzt nicht kauft, dann ist das vielleicht weg. Und so gibt es ja so Verkäufertricks, die einen dann so manipulieren wollen, dass man dann doch möglichst schnell dieses Geschäft abschließt. Aber wenn man das Gefühl hat, es ist nicht gut, das zu machen, lass die Finger davon, dann sollte man es lassen. Und darum ist es wichtig, auf diese innere Stimme des Gewissens und vielleicht auch auf das Verlieren des Friedens in unserem Herzen zu achten. Dadurch korrigiert Gott uns. Das ist eigentlich die einfachste Kiste der Welt, oder? Super. Aber manchmal reicht das nicht. Und da gibt es dann so etwas unangenehme Stellen wie den Hebräer 12, Vers 5 und 6. Da heißt es: Trotzdem werdet ihr schon mutlos. Ihr habt wohl vergessen, was Gott euch als seinen Kindern sagt. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an. Denn daran zeigt sich seine Liebe, wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt. Hier steht es wortwörtlich: So schlägt der Herr jeden, den er als sein Kind annimmt. Nicht gerade angenehm, mit Schlagen haben wir es ja nicht so und sollten wir auch nicht machen. Aber trotzdem erzieht Gott uns. Und wisst ihr, manchmal lese ich so Biografien Und vielleicht liegt es einfach daran, dass ich schon ein bisschen älter geworden bin. Ich lese sie in letzter Zeit anders. Ich lese sie, wenn Gott einen Menschen führt, dann passiert gar nichts. Ja? Dann läuft der Mensch in seiner Lebensbahn unkorrigiert. Er muss nichts korrigieren, weil er läuft ja schon richtig. Er läuft gut und richtig. Wenn aber der Mensch etwas tut, was nicht gut ist, ja, wenn er im Begriff steht, eine Sache zu tun, die vielleicht für ihn selbst oder für andere gefährlich ist, dann muss Gott korrigierend eingreifen. Das ist der Gedanke dahinter. Und wenn ihr jetzt lest, oh, Gott hat meinen Reifen platzen lassen und ich habe den Flieger verpasst, dann hört sich das für mich anders an, als vielleicht für den sensationslustigen Christen, der denkt, oh, Gott hat ein Wunder getan und hat korrigierend bei diesem Menschen eingegriffen. Für mich klingt das eher dann so, du hast nicht aufgepasst, Junge. Gott hat dir vielleicht von Anfang an gesagt, lass die Finger davon, nimm diesen Dienst oder was auch immer das dann ist, nicht an, dann wäre alles gut gegangen. Aber weil du aus welchen Gründen auch immer Ja gesagt hast und dann das gemacht hast, musste ich, um dich zu schützen, diesen Reifen platzen lassen, damit du begreifst, dass das nicht dein Weg war, das zu tun. Versteht ihr den Unterschied? Das ist Gottes Korrektiv. Also er hat mit anderen Worten dir einen Knüppel zwischen die Beine geschmissen, damit du hinfällst und nicht in der Lage bist, dich in Gefahr zu bringen, das zu tun. So können Wunder nämlich auch entstehen. Und ich sage es euch ehrlich, ich empfinde so ein Wunder nicht mehr als sehr rühmlich, sondern eher als Beweis, ich habe nicht auf die Stimme Gottes gehört. Ich habe meine innere Stimme, die mir vielleicht gesagt hat, lass lieber, ja, nicht beachtet. Und deswegen ist es nicht immer, ja, ich möchte mal sagen, eine Negativsache, wenn ihr hier sitzt und sagt, ich habe eigentlich nichts zu sagen als Zeugnis, dann ist das nicht immer negativ, sondern es kann auch bedeuten, ihr macht alles richtig. Ihr seid genau auf dem richtigen Weg. Gott muss nicht korrektiv einwirken in eurem Leben. Das ist nur bei Leuten, die eben Dinge tun, die Gott eigentlich nicht möchte. Natürlich gibt es auch ein Stück Bewahrung, wo wir jetzt nichts dafür können, wo Gott eingreift, weil wir einfach Dinge erleben, wo dann auch der Feind oder andere uns irgendwo in Situationen bringen, die nicht in Ordnung sind. Das ist jetzt mal ganz was anderes. Aber wenn ihr mal so Biografien liest, dann lasst euch mal diese Gedanken durch den Kopf gehen, hättet ihr das eigentlich gemusst? Und manchmal kommen dann ja auch so kleine Bemerkungen, ich war bei dem und dem schon unruhig oder. Ich wusste nicht, ob ich das unter dieses jenes tun sollte oder nicht. Und dann weiß man, was das eigentlich sein soll. Also, Gott wird niemals strafend in unser Leben eingreifen, einfach nur, weil er Lust am Strafen hat. Er wird niemals irgendetwas dir verbieten oder nicht zulassen, in deinem Leben, was dir gut tun würde, sondern nur das, was in unserem Leben nicht in Ordnung ist, da greift er ein, wie ein guter Vater. Gott ist also nicht der, der mit dem Stock dasteht und denkt, na, wann kann ich denn mal wieder meinen Stock wirbeln lassen, sondern Gott ist der Liebende, der für den anderen denkt, der für sein Kind denkt und das Beste möchte. Und so ist diese Erziehung Gottes eigentlich eine ganz positive Sache. Sie führt dich nämlich vom Babychristen zu einem reifen, erwachsenen Mann oder Frau. Das ist das Ziel dahinter. Gott möchte dich dahin bringen. Er möchte, dass dein Leben zur Erfüllung kommt. Oder anders ausgedrückt, ein bisschen modern. Er möchte alle Möglichkeiten, die du in deinem Leben hast, ausschöpfen, damit du ein erfülltes, glückliches Leben führen kannst. Das ist damit gemeint. Du hast so viele Fähigkeiten, so viele Dinge in deinem Herzen und die möchte Gott zur Entfaltung bringen. Die möchte er rausbringen. Und dazu muss er manches Altes abschneiden. Manchen alten Zopf in deinem Leben, der nicht unbedingt wichtig oder zielführend ist. Bei all dem dürfen wir aber nie vergessen, dass Gott ein barmherziger Gott ist. Alle Korrekturen, die er in unser Leben vornimmt, haben den einen, ja, oder haben das eine Ziel, dass es dir gut geht und dass dein Leben zur Erfüllung kommt. Und eigentlich als oberstes Ziel, dass du mit Gott, dem Vater, einmal im Himmel zusammen bist. Das ist sein oberstes Ziel. Und so möchte ich zum Abschluss einfach euch noch ein paar Bibelstellen mitgeben, die diesen vergebenden, barmherzigen Gott zeigen. Lukas 6, 36. Seid so barmherzig, wie euer Vater im Himmel ist. Barmherzigkeit ist für ihn sehr, sehr wichtig. Oder eins der wichtigsten Stellen, also wenn ihr aus dem Religionsunterricht nichts mitnehmt, ja, die Stelle solltet ihr euch merken. Habe ich jedenfalls meinen Religionsschülern immer gesagt. 1. Johannes 1, Vers 9. Das ist die einzige Stelle, die meine Schüler damals auswendig lernen sollten. Weiß die einer von euch zufällig auswendig? Nee, ne? Ja, das hörte sich gut an. Wer war das? Nein? 1. Johannes 1, Vers 9. Nicht Johannes 3, Vers 16. Genau, das ist es. Richtig, genau, super. Ich lese es euch nochmal laut vor. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allen Bösen reinigen. Ist das wichtig? Ich denke, das ist eine sehr, sehr zentrale Stelle. Wenn wir unsere Sünden bekennen, er vergibt uns. Punkt. Ja? Weder aber noch sonst irgendwas. Das ist unser Gott. Und zum Abschluss Matthäus 6, Vers 14. Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Daran seht ihr auch die Art und Weise. Auch wenn wir Gott Unrecht tun, vergibt er uns. Und das sollten wir mit anderen Menschen auch so tun. Gott ist ein Gott, der ein guter Vater ist. Ich weiß nicht, wie euer Vater war. Versucht es einfach mal auszublenden. Gott, der Vater, ist anders. Er ist völlig anders. Er ist ein Vater, so wie man sich einen idealen Vater vorstellen kann. Und dieser Vater, der ist dein Vater geworden. Der steht zu dir. Ja? Auch wenn wir mal missbauen, er steht zu dir. Er läuft nicht weg. Er sagt nicht, das ist nicht mehr mein Kind, sondern er sagt, ich vergebe dir und ich bringe dich zurecht. Ich erziehe dich. Ich bringe dich dahin, dass dein Leben zur Erfüllung kommt. Dass Dinge in dein Leben hineinkommen, von denen du dir vielleicht nichts erträumt oder vorgestellt hast. Das tue ich. Ich bringe dich auf weiten Raum. Das ist sein Wunsch und sein Ziel mit deinem Leben. Und was auch geschieht, ich werde immer bei dir sein. Ich werde immer an deiner Seite sein. Jedes Mal, wenn du deine Stimme erhebst, werde ich dich hören. Egal, was du tust, egal, wo du bist, ich bin immer für dich da. Das ist dein Vater. Und da können wir doch froh und glücklich drüber sein, oder? Amen.